Momonkan Nummer 1, Yoshu's Mu. Ein Mönch fragte Yoshu: Hat ein Hund die Buddha-Natur? Yoshu antwortete: Mu. Ja, ihr könnt euch wieder bequem hinsetzen, wenn ihr wollt. Yoshu's Mu. Das erste Korn des Mumonkan. Und das, womit wir, wenn wir formale Kornübung beginnen, anfangen. Normalerweise verwenden wir dafür bei uns im Zen-Kreis die Übersetzung von Sekida. Eine andere Übersetzung kommt aus Die torlose Schranke des Zen. Eine Übersetzung direkt aus dem chinesischen Originaltext von Dieter Rohloff. Und ich verwende jetzt mal die chinesische Version. Yoshu heißt in der chinesischen Variante Zhaozhu. Zuerst Ehrwürden Zhaozhu. Weil ein Mönch ihn fragte: Hat ein Hund gleichfalls die Buddha-Natur oder nicht? Sagte Zhu: Nichts da. Kommentar steht: Im Original steht an dieser Stelle nur ein Wort, Wu. Und dieses Wu, das chinesische Pendant zu dem uns allen wohlbekannten japanischen Mu, bedeutet wie dieses nicht. Nichts, nicht vorhanden, es gibt nicht. Wumen, das ist Mumon, sagt dazu: Willst du teilhaben am Versenkungsweg, musst du durch die Sperre der Gründerväter hindurchdringen. Willst du die wunderbare Erleuchtung erlangen, musst du die Bahn des Denkens durch und durch abschneiden. Die aber, die durch die Sperre der Gründerväter nicht hindurchdringen und die Bahn des Denkens nicht abschneiden, sind ohne Ausnahme Gespenster, die in Gräsern und Bäumen Halt suchen. Nun sag einmal, was ist denn die Sperre der Gründerväter? Nur dieses eine Schriftzeichen, nichts da. Das ist die eine Sperre vor dem Tor unserer Schule. Und folglich ist die Bezeichnung diese: Nichts da Torsperre der Zen-Schule. Diejenigen, die hindurchgedrungen sind, erblicken nicht nur persönlich Zhaozhu, sie können auch mit den Gründervätern aller früheren Zeitalter auf gutem Fuß stehen, sie bei den Händen halten und mit ihnen gemeinsam gehen. Können die Augenbrauen mit den ihren ineinander verflechten, können mit denselben Augen sehen und mit denselben Ohren hören wie sie. Wie wäre denn das kein freudevolles Glück? Gibt es hier denn niemanden, der durch die Sperre hindurchdringen will? Nimm die 360 Glieder deines Knochengerüsts und die 84.000 Poren auf deiner Haut und erzeuge in deinem ganzen Leib Zweifel und Verdacht. Erwäge das Schriftzeichen nichts da und nimm es Tag und Nacht fest in die Hände. Bilde dir kein nihilistisches Verständnis, bilde dir aber auch kein Verständnis des einerseits, andererseits. Es ist so ähnlich, wie wenn du eine heiße Eisenkugel verschluckt hättest. Du erbrichst dich, aber du kannst sie nicht ausspucken. Du musst dein früheres schlechtes Wissen, dein früheres schlechtes Bewusstsein gänzlich ausrotten. Wenn du dann für lange Zeit ganz damit vertraut bist, werden innen und außen ganz von selbst in eins zusammenfallen. Es ist, wie wenn ein Stummer einen Traum erlebt. Nur er selbst kann ihn kennen. Wenn du es plötzlich ausstrahlst, setzt du den Himmel in Erstaunen und erschütterst die Erde. Es ist, wie wenn du das große Schwert des Generals Guan an dich gerissen hättest und in die Hände nimmst. Wenn du dem Buddha begegnest, tötest du den Buddha. Wenn du einem Gründervater begegnest, tötest du den Gründervater. An der Küste von Leben und Tod erlangst du das große Wohlbefinden. Und mitten in allen sechs Bereichen und vier Existenzweisen erfährst du den Samadhi des vergnüglich-spielerischen Lebens. Wie wirst du es fest in die Hände nehmen? Dein ganzes Leben hindurch betreibe es mit äußerster Tatkraft, dieses Schriftzeichen, nichts da. Falls du dein Bemühen nicht unterbrichst, wird es so sein wie bei der Dharma-Kerze. Auch nur ein bisschen entzündet, brennt sie schon lichterloh. Der Lobgesang lautet: Der Hund, die Buddha-Natur. Ganz und gar erteilt er den richtigen Befehl. Kaum verwickelt in Ja oder Nein, hast du Leib und Leben auch schon verloren. Das erste Koan des Momonkan oder Wumenguan ist insofern etwas besonders, auch was den Kommentar angeht insbesondere, als es beschreibt und eine Einführung gibt, wie man mit Koans arbeiten soll. Das taucht danach nie mehr auf. Die nächsten Koans, alle weiteren Koans, erhalten eigentlich nur noch die Frage, eine Aufgabe, wie man mit dem Koan umgehen soll, wird nicht beschrieben, sondern eigentlich nur die Frage, und der Versuch, den Schüler in die Verwirrung zu schicken. Das Koan selbst. Weil ein Mönch ihn fragte, hat ein Hund gleichfalls die Buddha-Natur oder nicht, sagte Zhu, nichts da. Obwohl das eine sehr gute Übersetzung ist, wahrscheinlich, ist sie verwirrend an der Stelle, wenn man sich anguckt, wie wir damit üben. Aber fangen wir mit dem Mönch an. Der Mönch fragt sich, ob ein Hund auch die Buddha-Natur hat. Man muss sich darüber klar werden, Sehr oft ist es so, dass aufgrund des Autoritätsgefälles zwischen Schüler und Lehrer die Schüler persönliche Fragen etwas umformulieren. Was der Mönch möglicherweise wissen möchte, ist, ob er auch die Buddha-Natur hat. Weil er das so direkt nicht fragen will und weil es vermessen wäre, auch nur zu mutmaßen, dass man selbst die Buddha-Natur hat, in dieser Situation, macht er einen Umweg und fragt nach einem Hund. Wenn sogar ein Hund die Buddha-Natur hat, dann ich bestimmt auch. Das könnte ein Anlass gewesen sein für dieses Gespräch. Oder es war vielleicht wirklich eine Sinnfrage. Der Mönch hat vielleicht gehört, alle Dinge in der Welt haben die Buddha-Natur. Und jetzt fragt er sich, das hört sich ja sehr gut an. Ein sehr schöner Satz. Aber ist das wirklich so? Ist das jetzt wirklich auch konkret so? Bedeutet das jetzt wirklich genau das, was es sagt? Bedeutet das vielleicht, die Dinge haben im Prinzip die Buddha-Natur? Oder sie haben ein Potenzial für Buddha-Natur? Können sich dahin entwickeln? Vielleicht hat ein Hund jetzt nicht die Buddha-Natur, kann aber ein Buddha werden? Was auch immer. Auch das könnte der Hintergrund seiner Frage sein. Wahrscheinlicher ist aus meiner Sicht, dass es ihm nicht um eine theologische Frage geht, sondern wirklich ganz konkret um sich selbst. Habe ich die Buddha-Natur? Ist die Buddha-Natur auch für mich erreichbar? Und was er wahrscheinlich hören will, ist das, was die buddhistische Lehre, so wie er sie kennt, predigt. Also was er eigentlich hören will, ist, dass Shu sagt, ja, auch der Hund hat Buddha-Natur. Auch du hast Buddha-Natur. Das ist das, was der Mönch sich wahrscheinlich erhofft. Und vielleicht noch etwas mehr Erklärung, ein bisschen Unterstützung auf seinem Weg. Irgendetwas, womit er etwas anfangen kann. Sagte Zhu, nichts da. Wie gesagt, richtig übersetzt. Aber wahrscheinlich hat er gesagt, nichts, nicht, nicht vorhanden, es gibt nicht. Das ist alles, was Zhu antwortet. Und wirklich nur dieses eine Schriftzeichen, nur diese eine Silbe. Es gibt keine Erklärung. Er formuliert keine Antwort in dem Sinne. Und er gibt auch keine Erklärung, die jetzt letztlich den Mönch, der fragt, irgendwo hinführt. So scheint es zumindest. Er geht anscheinend überhaupt nicht auf die Frage ein. Der Mönch kommt zu ihm mit seinem Zweifel und seiner Unsicherheit und möchte, dass Zhao Zhu das für ihn behebt. Und Zhu tut es nicht. Zhu tut das Gegenteil. Zhu schiebt ihn noch weiter rein. Nichts da. Statt ihm die gewünschte Bestätigung zu geben, ja, auch der Hund hat Buddha-Natur, auch du hast Buddha-Natur, und wenn du jetzt vielleicht noch nicht erleuchtet bist, bald wirst du es sein. Statt ihm diese Bestätigung zu geben, macht er das Gegenteil. Nichts da. klingt so, in der Tat, als würde er gar nicht auf die Frage eingehen. Und das tut er auch nicht. In gewisser Hinsicht. Auf die Frage eingehen, eine Erklärung geben, etwas bestätigen, bedeutet in dem geistigen Modell des Fragers zu bleiben, in seiner geistigen Welt. Diese Frage, ob ein Hund Buddha-Natur hat, ist eine theoretische, konzeptionelle Frage. Die kommt aus dem Verstand, aus der Logik, aus dem rationalen Geist, aus der Vernunft. Und egal, was Zhu geantwortet hätte, er hätte diese Frage damit nicht erledigen können. Er hätte jetzt gesagt, ja, ein Hund hat auch die Buddha-Natur. Dann würde die nächste Frage kommen. Was mit einer Katze? Was mit einer Maus? Was mit einer Fliege, einer Pflanze, einem Stein und so weiter und so fort? Oder wenn ich dann die Buddha-Natur habe, warum spüre ich das nicht? Warum fühle ich mich nicht befreit? Was ist der Unterschied zwischen mir und Buddha? Eine Antwort, die auf diese Bedeutungsebene eingeht, hilft dem Mönch nicht wirklich. Und tatsächlich ist Zhu sehr hilfreich. Er ist dadurch sehr hilfreich, dass er auf diese Ebene des Fragenden überhaupt nicht eingeht. Nichts da. Sowas gibt es alles gar nicht. Buddha-Natur. Hat. Oder hat nicht. Das ist nicht die Antwort auf die Frage. Es wäre falsch verstanden, zu glauben, dass Zhu gesagt hätte, der Hund hat nicht die Buddha-Natur oder sowas. Sondern Zhu verweigert die Antwort auf die Frage. Er begibt sich nicht auf die Ebene des Fragenden. Das heißt, er lässt den Mönch auf seiner konzeptionellen Ebene allein und gibt ihm nur eine Silbe. Und aus dieser kleinen Begegnung hat man eine Beschreibung des Koan-Trainings gemacht, des Zen-Trainings, worum es geht, im Rinzai-Zen, im Koan-Training. Und sie ist sehr gut, weil sie die wesentlichen Punkte ins Auge fasst. Also aus dieser kleinen Begebenheit wird jetzt auf einmal eine Art, wie man mit Koans umgeht, eine Beschreibung. Willst du teilhaben am Versenkungsweg, musst du durch die Sperre der Gründerväter hindurchdringen. Willst du die wunderbare Erleuchtung erlangen, musst du die Bahn des Denkens durch und durch abschneiden. Die aber, die durch die Sperre der Gründerväter nicht hindurchdringen und die Bahn des Denkens nicht abschneiden, sind ohne Ausnahme Gespenster, die an Gräsern und Bäumen Halt suchen. Das bedeutet, wenn du den Zen-Weg gehen willst, musst du durch die Sperre der Gründerväter hindurchdringen. Durch die Sperre der Gründerväter hindurchdringen bedeutet, du musst eine Anstrengung machen, du musst eine bestimmte Grenze überschreiten. Du musst die Bahn des Denkens durch und durch abschneiden. Eine Frage, wie hat ein Hund die Buddha-Natur oder nicht, das ist das normale Denken. Diskursives Denken, Vernunft, Begründungen, Argumentation, was endlos weitergeht und nichts auflöst. Diese Gedanken, diese Geistestätigkeit muss abgeschnitten werden. Das bedeutet, die Sperre der Gründerväter durchdringen. Den Geist, die Gedankentätigkeit zeitweise zumindest abzuschneiden. Die durch die Sperre der Gründerväter nicht hindurchdringen und die Bahn des Denkens nicht abschneiden, sind ohne Ausnahme Gespenster, die an Gräsern und Bäumen Halt suchen. Gespenster. Was sind Gräsern und Bäume? Gespenster. Gespenster können nicht für sich existieren. Gespenster existieren in den Vorstellungen und haben keine richtige materielle Existenz, sind nicht wirklich da. Was sind die Gräser und die Bäume, an denen sie Halt suchen? Gräser und Bäume, an denen die Gespenster Halt suchen, sind Worte, Konzepte, Erklärungen. Und wenn du dich an Worte, Konzepte und Erklärungen hängst, wenn du dort die Befreiung suchst, dann wirst du da nie etwas finden. Du wirst immer haltlos im Wind hin und her flattern. Denn zu jeder Aussage, die es gibt, und zu jeder Folgerung, die es gibt, gibt es die entgegengesetzte Aussage. Welches richtig, welches falsch? Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, Lehren zu formulieren. Welches die richtige, welches die falsche? Was ist, wenn sie im Widerspruch stehen? All das sind indirekte Arten, Wissen zu erlangen. Und weil sie so indirekt sind, ist das Wissen, was durch sie erlangt wird, genauso indirekt. Das ist einfach nur Flattern im Wind. Nichts Stabiles, keine wirkliche Erkenntnis, sondern nur Hörensagen. Nun sag einmal, was ist denn die Sperre der Gründerväter? Nur dieses eine Schriftzeichen, nichts da. Das ist die eine Sperre vor dem Tor unserer Schule. Und folglich ist die Bezeichnung diese Nichts-da-Tor-Sperre der Zen-Schule. Die Sperre der Gründerväter, nur dieses eine Schriftzeichen, nichts da. Oder auf Japanisch Mu. Das ist die Sperre vor dem Tor unserer Schule. Folglich ist die Bezeichnung diese Nichts-da-Torsperre der Zen-Schule. Auf Japanisch Mumonkan. Mu. Mon-kan-Sperre. Das heißt, alles, was du tun musst, ist durch Mu gehen. Durch diese Mu-Übung. Durch dieses eine Schriftzeichen. Oder durch diese Silbe. Mu. Diejenigen, die hindurchgedrungen sind, erblicken nicht nur persönlich Zhao Zhu. Sie können alsbald auch mit den Gründervätern aller früheren Zeitalter auf gutem Fuße stehen. Sie bei den Händen halten und mit ihnen gemeinsam gehen. Können die Augenbrauen mit den ihren ineinander verflechten, können mit denselben Augen sehen und mit denselben Ohren hören wie sie. Wie wäre denn das kein freudvolles Glück? Also, wenn man die Barriere von Mu passiert, dann ist man eins, wird man eins mit den Gründervätern, mit den Patriarchen. Auch hier muss man sich wieder klar machen, dass wir aus einem chinesischen kulturellen Hintergrund kommen. Und was für ein Gefälle es gibt zwischen mir, kleinem Menschen der Gegenwart, ich, kleiner Mönch oder Nichtmönch, Laie, Laien, Nonne, auf der einen Seite und den Patriarchen auf der anderen Seite. Und allein die Annahme, dass ich wesensmäßig das Gleiche bin wie die, kommt einem normalen Chinesen wie so eine Anmaßung vor. Es ist unvorstellbar. Das heißt, es ist wirklich eine sehr radikale Aussage, zu sagen, wer Mu passiert, wer durch Mu oder Wu hindurchgeht, der wird eins mit dem Patriarchen. Gibt es hier denn niemanden, der durch die Sperre hindurchdringen will? Nimm die 360 Glieder deines Knochengerüsts und die 84.000 Poren auf deiner Haut und erzeuge in deinem ganzen Leib Zweifel und Verdacht. Erwäge das Schriftzeichen Nichts da und nimm es Tag und Nacht fest in die Hände. Bilde dir kein nihilistisches Verständnis, bilde dir aber auch kein Verständnis des einerseits, andererseits. Es ist so ähnlich, wie wenn du eine heiße Eisenkugel verschluckt hättest. Du erbrichst dich, aber du kannst nicht ausspucken. Du musst dein früheres schlechtes Wissen, dein früheres schlechtes Bewusstsein gänzlich ausrotten. Wenn du dann für lange Zeit ganz damit vertraut bist, werden innen und außen ganz von selbst in eins zusammenfallen. Es ist wie wenn ein Stummer einen Traum erlebt. Nur er selbst kann ihn kennen. Also, wie komme ich durch diese Barriere hindurch? Durch Mu. Nimm die 360 Glieder deines Knochengerüsts und die 84.000 Poren auf deiner Haut und erzeuge in deinem ganzen Leib Zweifel und Verdacht. Das heißt, benutze deinen Körper. Benutze alles, was dir zur Verfügung steht. Mit Leib und Seele, würde man bei uns sagen. Ergib dich mit Leib und Seele dieser Übung. Erzeuge in deinem ganzen Leib Zweifel und Verdacht. Zweifel. Zweifel nicht in dem Sinne, es ist jetzt so oder so, sondern eher so wie ein nagender Zweifel ist. Etwas, was in uns arbeitet, die ganze Zeit. Und diesen Zweifel muss man erzeugen. Das ist auch mit Verdacht gemeint. Also etwas, was ständig in mir arbeitet, ein Druck. Erwäge das Schriftzeichen Nichts da. Oder konzentriere dich auf Bu oder Mu. Und nimm es Tag und Nacht fest in die Hände. Richte deinen Geist die ganze Zeit da drauf. Richte deinen Geist die ganze Zeit auf Mu. Mu. Bilde dir kein nihilistisches Verständnis. Das heißt, verstehe diese Antwort nicht so, als hätte Zhu gesagt, ein Hund hat nicht die Buddha-Natur. Bilde dir aber auch kein Verständnis des einerseits, andererseits. Also nimm auch nicht an, dass Zhu geantwortet hätte, entweder es ist, entweder hat ein Hund die Buddha-Natur oder nicht. Es ist so ähnlich, wie wenn du eine heiße Eisenkugel verschluckt hättest. Du erbrichst dich, aber du kannst sie nicht ausspucken. Das ist der Punkt, an dem man immer wieder hinkommen muss, wenn man mit Koans arbeitet. Man muss wirklich diesen Zweifel in sich erzeugen, bis man wirklich dieses Koan in sich arbeiten hat. Wenn man genügend Aktivierungsenergie hineinsteckt, sich konzentriert, dann fängt das Koan, die Frage des Koans an, von selbst in dir zu arbeiten. Auch wenn du es nicht mehr aktiv tust, musst du nur noch von Zeit zu Zeit drauf gucken. Du musst dein früheres schlechtes Wissen, dein früheres schlechtes Bewusstsein gänzlich ausrotten. Wenn du mit Mu übst und dir die Frage gestellt wird, was ist Mu, dann musst du dich ganz auf diese Frage konzentrieren. Was ist Mu? Und eine Art und Weise, wie man das üben kann, wie man seine Aufmerksamkeit auf Mu richten kann, ist einfach, es laut zu rezitieren. Mu. Das heißt, ich benutze Mu wie ein Mantra. Ein Mantra ist dazu da, um meinen Geist zu leeren, um die Aktivität meines Alltagsgeistes zu reduzieren. Dafür benutzt man Mantren. Wenn ich Mu laut rezitiere, ist es eine gute Übung für den Anfang, aber man sagt, dass Mantren wirksamer sind, wenn sie leise oder sogar wenn sie lautlos rezitiert werden. Und eine Sache ist sicherlich, dass man, wenn man zusammen in einer Sendung sitzt, nicht laut Mu rezitieren kann. Das wäre störend für die anderen, die vielleicht etwas anderes üben. Und außerdem ist es eben so, dass mein Geist gezwungen ist, sich tiefer zu konzentrieren, wenn ich Mu nur geistig, innerlich rezitiere. Du musst dein früheres schlechtes Wissen, dein früheres schlechtes Bewusstsein gänzlich ausrotten. Wenn du dann für lange Zeit ganz damit vertraut bist, werden innen und außen ganz von selbst in eins zusammenfallen. Es ist wie wenn ein Stummer einen Traum erlebt. Nur er selbst kann ihn kennen. Wenn du das übst, beim Sitzen, aber nicht nur beim Sitzen, sondern vielleicht auch wenn du spazieren gehst, bei jeder Tätigkeit kannst du dieses innere Mu üben. Du kannst Mu atmen. Laut. Oder, wie ich eben schon sagte, besser noch lautlos. Aber beständig mit deinem Geist bei Mu bleiben. Wenn du das machst, dann unterbindest du normale Aktivität deines Geistes. Dein Geist, der normalerweise aus der Welt 10.000 Objekte macht, der ständig etwas hinzufügt, der zu den Eindrücken, die mir begegnen, eine komplette Welt von Bedeutungen, Namen, Formen erzeugt. Dieser Geist wird dann nach und nach stiller. Damit man das in seiner Gänze erlebt, muss man das relativ lange üben. Und im Kloster und in vielen Schulen ist es durchaus üblich, dass man jahrelang nur mit Mu verbringt. Nur um diese Erfahrung zu machen, um die Aktivität des Geistes immer weiter zu reduzieren, bis die normale Tätigkeit des Geistes einmal aussetzt. Bei uns machen wir das traditionell nicht so intensiv. Mit der Begründung, so habe ich sie von meinen Lehrern gehört, dass Menschen einerseits abgeschreckt werden könnten, wenn man sie zu lange mit Mu beschäftigt, und andererseits, dass der Aspekt der Leerheit des Geistes sowieso in der Koan-Schulung immer wieder vorkommt und über die Zeit immer weiter vertieft wird, dass es nicht unbedingt notwendig ist, am Anfang so eine tiefe Erfahrung zu machen. So habe ich das gelernt. Ich habe meine Zweifel, ob das so richtig ist. Und ich würde euch ermutigen, auch wenn ihr schon mal mit Mu geübt habt, das ruhig immer mal wieder rauszukramen und euch damit zu beschäftigen und näher an diesen hier beschriebenen Zustand heranzukommen. Es ist, wie wenn ein Stummer einen Traum erlebt. Nur er selbst kann ihn kennen. Wenn ich Schülern die Langeweile und die Frustration ersparen will, sehr lange mit Mu zu arbeiten, dann habe ich vielleicht eine etwas höhere Chance, dass sie dabei bleiben. Auf der anderen Seite nehme ich ihnen möglicherweise etwas weg, nämlich genau diese Erfahrung. Wir beenden diese erste Übung mit Mu meistens, wenn der oder die Betreffende ein gewisses Gefühl, einen Vorgeschmack davon bekommen hat, worum es bei Mu geht. Wenn ein Stummer einen Traum erlebt, nur er selbst kann ihn kennen. Das ist eine veränderte Wahrnehmung. Das, was dem Alltagsgeist so fern ist, dass die meisten Menschen es nicht kennen. Und weil es vollkommen entfernt ist von der normalen Tätigkeitsweise unseres Bewusstseins und von unserem rationalen diskursiven Denken und von unserem sprachlichen Erkennen, ist es auch gar nicht möglich, darüber zu sprechen. Es gibt keine Worte, um das zu beschreiben. Wenn du herausfinden willst, was das ist, dann musst du durch diese Barriere hindurchgehen. Wenn du es plötzlich ausstrahlst, setzt du den Himmel in Erstaunen und erschütterst die Erde. Es ist, wie wenn du das große Schwert des Generals Guan an dich gerissen hättest und in die Hände nimmst. Wenn du dem Buddha begegnest, tötest du den Buddha. Wenn du einem Gründervater begegnest, tötest du den Gründervater. Das heißt, du hast für dich eine Erfahrung gemacht, die so intensiv und so authentisch ist, dass keine andere Autorität, nicht die Autorität des Buddhas, noch die Autorität irgendeines Patriarchen, Bodhidharmas oder so, hier noch etwas bedeuten kann. Du hast das Gleiche geschmeckt. Vielleicht nicht in der gleichen Tiefe, vielleicht sogar mehr, wer weiß das schon, aber wesensmäßig das Gleiche. An der Küste von Leben und Tod erlangst du das große Wohlbefinden. Und mitten in allen 6 Bereichen und 4 Existenzweisen erfährst du den Samadhi des vergnüglich-spielerischen Lebens. 6 Bereiche sind die Welten der Götter, der streitenden Dämonen, der Menschen, der Tiere, der hungrigen Geister und der Höllenwesen. Kurz gesagt, all das, wodurch unser Alltagsbewusstsein sich auch dauernd dreht. Mal bin ich in der Hölle, mal bin ich ein hungriger Geist, mal bin ich friedlich, vielleicht nach einer langen Meditationssitzung. wie ein Gott. Mal bin ich stumpf wie ein Tier. Und so weiter. Die vier Existenzweisen sind Lebendgeburt, Geburt aus Eiern, aus Feuchtigkeit und Entstehung durch Metamorphose. Steht im Kommentar. Gut, das sind vorbiologische Erklärungen, wie Leben in die Welt kommt. Entscheidend ist, egal wo du bist, wo dein Geist sich gerade durchdreht, dein Erleben, himmlische Welten, höllische Welten, das ganz normale Menschenleben, erfährst du den Samadhi des vergnüglich-spielerischen Lebens. Das heißt, du bist in einem Zustand des Freiseins. Vergnüglich-spielerisches Leben. Ein Spiel. Nichts, was schwer fällt. Das heißt nicht, dass alles die ganze Zeit immer wunderschön ist oder angenehm ist. Aber ohne Widerstand. Frei. Ungebremst. Wie wirst du es fest in die Hände nehmen? Dein ganzes Leben hindurch betreibe es mit äußerster Tatkraft. Dieses Schriftzeichen, nichts da. Also, Mu. Dein ganzes Leben hindurch. Hör damit nicht irgendwann auf. Sage nicht. Ach, das reicht mir. Betreibe es mit äußerster Tatkraft. Das bedeutet, auch wenn ich vielleicht formal die Übung mit Mu abgeschlossen habe, das, worum es eigentlich bei der Zen-Übung geht, diesen Zweifel zu erwecken und ständig im Bewusstsein zu halten, das muss ich mein ganzes Leben lang fortsetzen. Bis ich mein Ziel erreicht habe. Falls du dein Bemühen nicht unterbrichst, wird es so sein wie bei der Dharma-Kerze. Auch nur ein bisschen entzündet, brennt sie schon lichterloh. Ja. Also, man muss warten. Und zuerst ist die Flamme ganz klein, aber irgendwann wird sie größer, wenn ich lang genug geübt habe. Irgendwann passiert es und irgendwann sehe ich das Licht, ein warmes Licht. Der Lobgesang lautet: Der Hund, die Buddha-Natur, ganz und gar erteilt er den richtigen Befehl. Kaum verwickelt in Ja oder Nein, hast du Leib und Leben auch schon verloren. Ganz und gar erteilt er den richtigen Befehl. Das heißt, Joshu, Zhaozhu, schickt den Mönch in die richtige Richtung, indem er nicht das tut, was er von ihm erwartet, indem er ihn nicht bestätigt, indem er ihm keine Erklärung gibt, sondern indem er ihn dahin schickt, selbst eine Erfahrung zu machen. Es selbst herauszufinden, selbst den Zweifeln sich zu entwickeln, selbst diesen Zweifeln nachzuforschen, selbst es herauszufinden. Kaum verwickelt in Ja oder Nein, hast du Leib und Leben auch schon verloren. Jeder Versuch, das zugrunde liegende Problem auf intellektueller Ebene lösen zu wollen, auf rationaler Ebene lösen zu wollen, führt zu nichts. Hast du dein Leben verloren, dann lebst du nicht dein wirkliches Leben. Dann lebst du in einer Traumwelt. Dann lebst du in einer Traumwelt, die geschaffen ist aus deinen Vorstellungen, Begriffen, Beschreibungen, Wörtern, Bildern, Comics, Sprechblasen. Und bei der Übung mit Mu und beim Zen allgemein geht es darum, dahinter zu kommen. Hinter diese Welt aus Wörtern und Begriffen und das wahre Leben zu erreichen. Mu. Ich wünsche euch viel Spaß auf eurem Weg durch die Barriere. Hi.